SWR 2 Lesenswert Magazin.
Herzlich willkommen an diesem Sonntagnachmittag. Ich bin Theresa Hübner und heute müssen wir sprechen in dieser Sendung über die Kraft der Lyrik. Denn vor wenigen Tagen hat eine junge Dichterin der Welt gezeigt, was ein Gedicht auslösen kann, wie es die Menschen bewegen kann. Amanda Gorman, 22 Jahre, schwarze Aktivistin und Poetin. Millionen Menschen haben ihren Auftritt bei der Amtseinführung von Joe Biden gesehen. Knallgelbes Kostüm, die schwarzen Haare zu kleinen Zöpfchen geflochten unter einem großen, leuchtend roten Haarreif.
Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world.
Und dann ein Gedicht und die Welt hört zu.
And yet the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.
Amanda Gorman sagte sinngemäß, wir, die Nachkommen von Sklaven in einem Land, wo ein dünnes, schwarzes Mädchen, aufgezogen von einer alleinerziehenden Mutter, davon träumen kann, Präsidentin zu werden und für einen zu rezitieren. Das war jetzt keine korrekte Übersetzung, sondern ein kleiner Eindruck von diesem Auftritt. Und was man im Radio nicht sehen kann, ist, wie Amanda Gorman ihr Gedicht vorträgt, mit Gestik, mit Rhythmus. Das ist kein Vortrag, das ist Performance. Ja, und damit hat sie die Welt gefesselt. Wie genau sie das gemacht hat, das weiß mein Gesprächspartner Paul Ingendey, Amerikanist und Europakorrespondent der FAZ, bestens vertraut mit moderner US-amerikanischer Lyrik. Guten Tag, Herr Ingendey.
Guten Tag, Frau Hübner.
Herr Ingendey, diese Amanda Gorman, wer ist das?
Das ist eine interessante Figur, weil sie vor 4 Jahren Poet Laureate, Youth Poet Laureate geworden ist. Ein erstmals vergebenes Staatsdichteramt, das es seit über 80 Jahren für die Erwachsenen, für die Großen, für die Älteren gibt und eben seit 4 Jahren auch für junge Leute. Und sie war die erste Trägerin dieses Preises, ein Ehrenamt. Und sie ist seitdem im Netz unterwegs, sie hat tolle YouTube-Videos, sie hat in Harvard studiert, ist eine voll ausgebildete Performerin, die mit ihren 22 Jahren schon mehrere Jahre unglaublicher Performance von Lyrik auf Bühnen hinter sich hat. Sie hatte einen Sprachfehler als Jugendliche und hat den überwunden durch Lyrik und sie hat sich durch Poesie angesprochen gefühlt. Und sie ist eine richtige gestikulierende und mimisch trainierte Vortragskünstlerin, muss man es wohl nennen. Sie spricht nicht nur, sie singt es nicht, sie skandiert die Lyrik, sie trägt sie vor, sie strukturiert und rhythmisiert sie. Das hat mich an alles erinnert, ein bisschen Rap, ein bisschen Predigt, ein bisschen Hymne und ganz sicherlich, und das sagt sie auch als Aktivistin, die großen Predigten von Martin Luther King Jr., das schwarze Predigertum, das die Zuhörer aufwühlt und mitreißt.
Interessant, dass Sie das sagen, mich hat das beim Zugucken auch ein bisschen fast an Gospel erinnert?
Ja, vollkommen richtig. Also das kann man nicht anders sagen. Und sie sagt immer wieder, dass also sie hat ein Mantra, dass ich Ihnen, diese 4 Zeilen muss ich Ihnen im Original vortragen, weil es sie nur so gibt. Sie sagt sich vorher, vor jedem Auftritt, I'm the daughter of black writers. We're descended from freedom fighters who broke their chains and changed the world. They call me. Und Sie hören jetzt schon an den Reimen, an den Binnenreimen in der Zeile, aber auch an den echten Reimen zwischen Writers und Fighters. Das Schreiben und das Kämpfen, der politische Kampf und die Poesie sind hier. They call me heißt, sie hat einen Auftrag. Und sie fühlt sich wirklich als beauftragt durch eine Gruppe von Menschen, die als Sklaven ins Land kamen und die aufsteigen wollen.
Herr Ingendey, als ich Amanda Gormans Auftritt gesehen habe, hatte ich auch einen Gedanken. Und zwar, wie spannend, dass da Lyrik und Macht zusammentreffen, Lyrik und Politik. Denn auf den ersten Blick passt das ja nicht unbedingt zusammen. Aber in den USA scheint das anders zu sein.
Ja, wir sind ein bisschen daran gewöhnt, als Deutsche oder als Europäer der Lyrik zu misstrauen, wo sie feierlich wird. Und wir haben gute Gründe, weil ja Staatslyrik oder politische Lyrik oftmals zur Feier von leeren, hohlen oder auch unangemessenen Ansprüchen des Staates oder des Herrschers verwendet wurde. Die Amerikaner haben ein anderes Verhältnis dazu. Sie haben immer wieder, auch im 19. Jahrhundert, in der Lyrik nationale Themen ausgedrückt. Walt Whitman mit den Grashalmen ist ein großes Thema. Er feierte den Kontinent, die Größe, die Schönheit, aber auch die junge Demokratie. Und diese Aufgabe, diesen Auftrag sozusagen, hat der Poet Laureate sozusagen weitergetragen. Öfter schon haben berühmte Dichter Robert Frost etwa bei Kennedy zur Amtseinführung gesprochen. Aber noch nie hat erstens eine so junge Dichterin gesprochen, noch nie hat eine so unbekannte für den größeren Teil der Nation gesprochen und noch nie hat es so gut gepasst, dass der politische Gehalt der Lyrik zusammenfiel mit der Dringlichkeit des Augenblicks nach dem schrecklichen Sturm auf das Kapitol. Und das hat sie ausdrücklich gemacht und hat dadurch sehr beeindruckt.
Ist so ein Auftritt, wäre so etwas hier in Deutschland möglich?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wir haben dieselben sozialen Themen nicht. Die Themen mit Rassentrennung und mit Ungerechtigkeit. Es gibt einen Satz, den ich vor kurzem gelesen habe in einem klugen Essay. Die Amerikaner haben zu wenig Konsens, die Deutschen haben zu viel. Das heißt, wir würden von vornherein ein bisschen bekritteln, ja, was kann man überhaupt da sagen? Ist das, taugt das überhaupt als Lyrik? Wir würden uns gar nicht einigen können darüber. Die Amerikaner sind da etwas frischer, etwas naiver, wenn man so will, aber auch unmittelbarer und vielleicht sogar wirkungsvoller im Augenblick. Und deswegen passt es zu Amerika, eine Botschaft des Aufbruchs zu senden.
Paul Ingender über den Auftritt der jungen Lyrikerin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von Joe Biden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ingender.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Und übrigens, das Inaugurationsgedicht von Amanda Gorman soll in einer Buchedition erscheinen. Und für den Herbst ist auch eine Lyriksammlung von ihr angekündigt und ein Kinderbuch. Ich vermute, das wird sich dann der SWR 2 Kinderbuch-Podcast Limonadenbaum auch mal genauer anschauen. Das Lesenswert-Magazin hier, Neues aus der Welt der Literatur. Und das hier ist Passenger. Sein neues Album Songs for the Drunk and Broken Hearted begleitet uns heute durch die Sendung. You live the dream, but you're still a dreamer. Your grass is full, but you're never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money, is it love, is it something, but you're just not sure. Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. You've come so far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. You feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money, is it love, is it something, but you're just not sure. Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. Some people got it all, but never see what's under their noses. You've got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. If you stick or twist, then twist if you must, I suppose. But only if you're sure. It's really too big to ignore. I just don't know what you're waiting for. Der amerikanische Autor T.C. Boyle ist ein literarischer Superstar, vor allem hier in Deutschland. Seine vielen Fans, die verehren ihn hier regelrecht, feiern ihn wie einen Rockstar. Also in Nicht-Pandemie-Zeiten war das zumindest so. Ab morgen liegt ein neuer T.C. Boyle-Roman in den Buchhandlungen. Wochen übrigens früher als in den USA. Diesen Gefallen hat T.C. Boyle seinen deutschen Fans quasi getan. Und weil der Deutschlandbesuch aus den bekannten Gründen erstmal warten muss, hat T.C. Boyle seinen Leserinnen und Lesern zusammen mit dem Hansa Verlag einen kleinen Gruß im Netz geschickt. Wir hören mal rein.
Hello, my friends, and welcome to California in the time of apocalypse.
Hallo meine Freunde, herzlich willkommen in Kalifornien in Zeiten der Apokalypse, die mich leider davon abhält, so wie sonst nach Deutschland zu kommen für die gewohnte große Rock'n'Roll-Lesetour. Aber wir tun alles, damit die Öffentlichkeit von diesem wunderbaren Roman erfährt. Ja, und dieser wunderbare neue Roman von T.C. Boyle heißt Sprich mit mir. Es geht um ein Lieblingsthema von T.C. Boyle, das Verhältnis von Mensch und Natur. Und diesmal um die Frage, wie viel Tier steckt in uns Menschen oder umgekehrt. Im Mittelpunkt ein Schimpanse namens Sam. Ein besonders cleveres Tier, das es sogar bis ins Fernsehen schafft.
Der Vorhang hinter der Bühne teilte sich und sieh da, ein Schimpanse in Windeln und einem Polohemd mit abgeschnittenen Ärmeln trat hervor. Und er stützte sich nicht auf die Fingerknöchel, sondern bewegte sich in einem schwankenden Watschelgang wie ein Zweijähriger, was er, wie sich herausstellte, auch war.
Sam hat es in die Fernsehshow Sag die Wahrheit geschafft, denn Sam ist ein besonderer Schimpanse. Dank seines menschlichen Lehrers beherrscht er die Gebärdensprache. Er ist in der Lage, sich einen Cheeseburger zu bestellen, Leute zum Narren zu halten und wenn es sein muss, sogar zu lügen. Wie viel Mensch steckt in einem hochentwickelten Tier? Und wie viel Tier steckt in uns, den Menschen? Diese Fragen beschäftigen den amerikanischen Autor T.C. Boyle schon länger. In seinem Roman San Miguel von 2013 schickte er drei Frauen aus der Zivilisation in die Wildnis, um zu sehen, wie die Natur sie nach und nach bezwingt. Jetzt, in Sprich mit mir, geht er den umgekehrten Weg. Er versetzt einen Affen in die mehr oder weniger zivilisierte Menschenwelt. Sam lebt nämlich zum Zweck der Sprachforschung an Primaten in einer Art WG um den Wissenschaftler Guy Schermerhorn. Er guckt Fernsehen, blättert durch bunte Magazine, trinkt abends gerne einen Gin Tonic und raucht, die Geschichte spielt Ende der 70er Jahre, mit seinen Mitbewohnern auch mal einen Joint. Nur gelegentliche Wutausbrüche und Attacken erinnern daran, dass Sam eben auch ein unberechenbares Tier ist, mit dem die Instinkte dann doch mal durchgehen. Als eines Tages die schüchterne Studentin Amy als neue Hilfskraft zu der Wissenschaftlerkommune stößt, entwickelt sich zwischen ihr und Sam eine bedingungslose platonische Affenliebe, unter der sich Sam immer mehr zu einer echten Persönlichkeit und zu einem intelligenten Wesen entwickelt.
Sam saß friedlich neben Amy auf dem Sofa und blätterte in der neuesten Ausgabe von Life. Sie benannte die Objekte auf den Fotos: Auto, Baby, Flugzeug, Hund. Und Sam machte die entsprechenden Gebärden, fast als wollte er sie ihr beibringen. Guy saß ihnen gegenüber im Sessel und kam aus dem Staunen nicht heraus. Er machte Notizen. Und er wäre aufgestanden und hätte die Videokamera geholt, wenn er nicht befürchtet hätte, den Zauber dieses Augenblicks zu zerstören.
Den Zauber dieser einzigartigen Mensch-Tier-Beziehung zerstört dann Schermerhorns Boss, der zwielichtige Forscher Moncrief. Mehr vom schnellen Profit als vom Wissensdrang getrieben, will er die Sprachforschungen mit Sam beenden und den Schimpansen für biomedizinische Experimente verkaufen. Für Amy bricht eine Welt zusammen und sie fasst einen wahnwitzigen Plan. T.C. Boyle zeigt sich beim Aufbau des Spannungsbogens seiner Geschichte wieder mal als großer Meister des klassischen Erzählens. Die Handlung schnurrt wie ein gut geöltes Uhrwerk. Boyle findet großartige poetische Bilder, kongenial übersetzt von Dirk van Gunsteren. Die Geschichte wird abwechselnd aus den Perspektiven aller Hauptfiguren erzählt, auch aus Sicht von Sam. Es sind die ergreifendsten Momente des Romans, wenn sich Boyle in den gefangenen Schimpansen hineinversetzt.
Was Schmerz war, wusste er. Und Leid kannte er auch, obwohl er kein Wort dafür hatte. Er lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Er wollte sich nicht bewegen, wollte sich nicht aufrappeln, wollte nicht existieren.
Boyle bleibt bei aller Sympathie für seinen tierischen Protagonisten ein Realist, der niemals der Gefahr unterliegt, das Mensch-Tier-Verhältnis irgendwie zu verkitschen. Sprich mit mir konfrontiert uns, mitfühlend und komisch, mit der eigenen Primatenhaftigkeit und zeigt uns auch, dass die Tiere uns vermutlich viel näher stehen, als wir wahrhaben möchten.
Sprich mit mir, der neue T.C. Boyle, ab morgen in den Läden und eindeutige Empfehlung von meiner Kollegin Anja Höfer. Affenliebe, hat sie eben in ihrer Kritik gesagt, da passt doch dieses Lied von Passenger gut. Es heißt The Way That I Love You.
How many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask, don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I love you. Times can I say you don't have to change a thing? Don't let the tide wash you away. Don't let worry ever clip your wings. Discard what is fake, keep what is real. Pursue what you love, embrace how you feel. If only you could love yourself the way that I. If you ever choose a road that leads nowhere, all alone, and you can't see right from wrong, and if you ever lose yourself out there, come on home, and I'll sing you this song. So how many times can I tell you you're lovely just the way you are? Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart.
Amanda Gorman, die junge schwarze Lyrikerin, über die wir am Anfang der Sendung gesprochen haben, wurde mit ihrem Auftritt bei der Amtseinführung quasi in wenigen Minuten weltberühmt. Die Autorin, um die es jetzt geht, die weiß, wie das ist, wenn plötzlich alle endlich zuhören, hinschauen. Ich rede über Bernadine Evaristo, Booker-Preisträgerin 2019. Sie hat den Preis zusammen mit Margaret Atwood bekommen. Bernadine Evaristos preisgekrönter Roman ist gerade auf Deutsch erschienen, heißt Mädchen, Frau etc. und Shirin Xochitlravalla, Literaturkritikerin, hat ihn schon durch. Hallo Frau Xochitlravalla.
Hallo Frau Hübner.
Ich finde ja, dass der Titel Mädchen, Frau etc. eigentlich das Buch schon ziemlich gut zusammenfasst. Denn genau die stehen ja im Mittelpunkt, diese weiblichen Wesen in all ihren Varianten.
Das stimmt genau. Also stehen im Mittelpunkt 12 schwarze Frauen, die uns in kurzen Kapiteln vorgestellt werden. Und das sind ganz unterschiedliche Frauen. Also es sind junge Frauen und es sind alte Frauen. Es sind Frauen, die Frauen lieben und Frauen, die viele Menschen auf einmal lieben und andere, die ganz klassisch Männer lieben. Und die stellt uns Bernadine Evaristo vor. Und das sind ganz unterschiedliche Einwanderergeschichten, also Einwanderinnen der ersten Generation, der zweiten Generation. und andere.
Eine ganz wichtige Figur in dem Buch ist die Emma, Theatermacherin, Gründerin einer schwarzen weiblichen Theaterkompanie, der Bush Woman Company. Und sie ist auch feministische Aktivistin. Und wenn man so ein bisschen im Netz über die Autorin Bernadine Evaristo liest, dann findet man da so ein paar biografische Parallelen. Ich weiß, Trennung von Autor und Werk, aber trotzdem, was glauben Sie, wie viel Bernadine Evaristo steckt in der Emma?
Das ist mir auch aufgefallen, dass da ein paar Parallelen bestehen. Also gerade diese Theaterarbeit oder die Gründung dieses Theaterkollektiv, dieses Weiblichen. Oder Bernadine Evaristo hat auch sehr offenherzig in Interviews darüber gesprochen, dass sie selbst auch früher Frauen geliebt hat. Mittlerweile ist sie schon etliche Jahre mit einem Mann verheiratet. Aber ich glaube, es bestehen auch zahlreiche Unterschiede. Bernadine Evaristo, mittlerweile 61 Jahre alt, schreibt seit den 80er Jahren, also das ist tatsächlich jetzt schon ihr achtes Buch, auch wenn es das erste ist, was auf Deutsch übersetzt wurde. Und was aber noch eine Gemeinsamkeit zwischen Emma und Bernadine Evaristo ist, ist, dass sie nicht nur Autorinnen oder Theatermacherinnen in Emmas Fall sind, sondern eben auch Aktivistinnen. Und das ist bei Evaristo auch ganz stark der Fall.
Was ich interessant fand oder was ich wirklich bemerkenswert fand, 12 weibliche Hauptfiguren, das ist eine Menge. Und trotzdem verliert Evaristo da auch nie den Faden und die schafft es wirklich, diese unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten so ineinander zu verweben.
Das stimmt. Und das sollte man vielleicht noch sagen, weil ich diese Rahmenhandlung des Romans auch wirklich hübsch finde, weil es beginnt mit dieser Emma, die wir schon vorgestellt haben. Und sie hat eine Premiere am National Theatre in London. Und das letzte Kapitel des Romans ist dann quasi diese Premierenfeier. Und die Figuren, die wir vorher kennengelernt haben, kommen fast alle auch auf diese Feier am Ende. Also so rahmt sie das und verbindet auch die Figuren. Und das macht das Buch auch irgendwie so leicht lesbar oder vergnüglich lesbar.
Stichwort leicht lesbar. Wir müssen noch ganz kurz über die Form dieses Romans sprechen. Auffällig ist, Evaristo benutzt so gut wie gar keine Satzzeichen, super spärlich. Ab und zu kommt da mal ein Punkt, aber eigentlich beendet sie oder eigentlich macht sie dann so Absätze. Das wirkt fast schon so ein bisschen lyrisch. Mhm. Auch Groß-Kleinschreibung ist nicht so, folgt nicht den gewohnten Regeln. Sie sagen leicht lesbar. Ich fand es am Anfang ein bisschen irritierend, aber dann kommt man rein und dann fällt das nicht mehr so auf. Ich habe mich aber gefragt, warum Evaristo diese experimentelle Art gewählt hat. Haben Sie eine Erklärung?
Ja, sie selbst spricht ja von Fusion Fiction. Und das, was sie meint, ist, dass es so fließende Übergänge gibt. Also von dem, wie Sie es beschrieben haben, von diesen so, was so lyrisch oder wie ein Vers daherkommt. Da steht dann manchmal nur ein Wort in einer Zeile, auch um was spannender zu machen oder die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Und es entsteht aber dadurch, dass es auch ganz wenige Punkte gibt, nämlich glaube ich immer nur an diesem Kapitelende setzt sie einen Punkt, dadurch entsteht so ein Lesefluss oder wie so ein Flow. Es ist wie, wenn man was auf einem Atem spricht. Ich habe das nur die ersten 2, 3 Seiten wirklich wahrgenommen und dann total vergessen, dass sie das macht.
Bernadine Evaristo hat in der BBC nach der Booker-Preisverleihung gesagt, sie hoffe, dass schwarze Frauen in der Literaturszene jetzt mehr wahrgenommen würden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Frau Sotiravella, aber vor ein paar Tagen saßen wir alle gespannt vor der Inauguration-Zeremonie und haben da mit Staunen Amanda Gorman gesehen. Ich musste so denken, also Bernadine Evaristo, die freut sich jetzt gerade richtig.
Das habe ich auch gedacht. Das ist genau das, wofür auch Bernadine Evaristo kämpft. Also um die Wahrnehmbarkeit von auch schwarzen Poetinnen. Und das war auch für mich bei dieser Amtseinführung ein ganz besonderer Moment, wo ich sofort an das Buch denken musste.
Genau, das so ging es mir auch. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Shirin Sotiravella, Literaturkritikerin über Bernadine Evaristos Buch Mädchen, Frau etc. Das ist erschienen im Tropenverlag. Well, I heard an old man say, youth's lost on the young. If I'd have known what I know today, I would have lived my life like a smoking gun. But I saved it up for a rainy day, and I'm still waiting for that day to come.
You only know that you had it when it's gone. But it's something I can't say, though it's there on the tip of my tongue. It's something I can't change, for you can't stop a setting sun. Top of my lungs, it's something I can't say, though it's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. Well, I heard a young man say the truth's lost on the old. Is how I feel today, no matter what I'm taught and what I'm told. So I save it up for a rainy day, even though that day may never come. And I won't know that I had it till it's gone. No. But it's something I can't say, though it's there on the tip of my tongue. Something I can't change, no. For you can't stop a rising sun. And I wanna scream it at the top of my lungs. It's something I can't say, though it's on the tip of my tongue.
Lyrik zieht sich ja heute so ein bisschen als Thema durch dieses Lesenswert-Magazin. Und nun haben wir in Deutschland zwar keinen Nationalpoeten wie in den USA, aber auch hier wird natürlich gedichtet. Und einem Lyriker möchten wir vom Lesenswert-Magazin an dieser Stelle gratulieren. Marcel Bayer nämlich, frisch gekürter Preisträger des Peter-Huchel-Preises für deutschsprachige Lyrik. Den Preis vergeben der SWR und das Land Baden-Württemberg. 10.000 Euro gibt es dabei und 2021 also geht er an Marcel Bayer für seinen Band Dämonenräumdienst. Und ich finde ja schon dieses Wort Dämonenräumdienst irgendwie toll, das ist ein schönes Kopfkino. Das Gedicht, was wir jetzt gleich hören aus diesem Band, ist aber fast dämonenfrei, würde ich sagen. Okay, es sei denn, man zählt die Elfen aus dem Drogeriemarkt dazu, aber da hören wir jetzt einfach mal zu. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Bayer, zum Huchel-Preis. Wir hören sein Gedicht Englisch.
Englisch. Der Nachmittagsgang durch die DM-Filiale, jedes Mal eine Nahtoderfahrung. Überall Elfen. Englisch, alle. Ältere Elfen und andere. Der Duft um sie ist der Duft des Äthers, wie er an der Materie saugt. Eine überfliegt die Regalmeter Tee. Hier regiert die Katzenkralle seit Tausenden von Jahren. Eine lässt ihre fünf Finger über die Zirbenkugel gleiten. Eine dritte will ins Fach mit der Nagerstreu sinken. Doch sie bleibt stehen. Rooibos und Jackfruit und Stachelanone. Flohsamen, Zimtmaske, Heilerde, Melkfett. Alles hier duftet. Und der Duft tut den Augen weh. Niemand hier fragt sich, ob eine Welt so riechen kann. Nur das Kind mit seiner elektrischen Zahnbürste im Arm möchte jemanden fressen. Sonst sieht mich niemand an. Kann sein, ich finde Frieden. Denn der fällt schwer und fein, er fällt vom Morgenschleier, er fällt vom Trauerkleid. Das Grillenlied ist sein. Die Mitternacht trägt Glitzer. Der Mittag Purpurschein, den Abend hüllen Flügel von Bluthänflingen ein. Ich mach mich auf und geh jetzt und halte mich bereit. Der Tod reitet davon auf einem Pferd, das Sylvie heißt.
Marcel Beyers Gedicht Englisch aus seinem Huchelpreisgekrönten Band Dämonenräumdienst. Das Buch ist bei Surkamp erschienen. So, und jetzt möchte ich Sie neugierig machen auf das nächste Buch. Und dafür, denke ich, reicht vielleicht schon die Nennung des Titels. Krass. Von Martin Mosebach. Man fragt sich bei so einem Titel ja gleich, ja, was ist denn nun krass an dem Buch? Sprache vielleicht oder gibt's vielleicht derbe Gewaltszenen? Nein, alles falsch. Krass ist eine Person in diesem Buch. Und zwar eine sehr spannende. Martin Mosebach charakterisiert ihn so.
Ich finde, dass krass solchen Kategorien wie sympathisch und unsympathisch eigentlich enthoben ist. Er ist ein überlebensgroßes Götterbild, was in bürgerliche Verhältnisse gerutscht ist und dort eben überproportional wirkt. Er ist eigentlich auch eine Art großes göttliches Tier. Er ist ein Ungeheuer.
Ein Ungeheuer, okay. Also das hat Kritiker Alexander Wasner dann natürlich interessiert. Der hat krass schon gelesen und fand den neuen Mosebach ziemlich, nein, nicht krass, sondern vor allem richtig gut.
Wenn ein Buch den Titel krass trägt, dann denkt man sofort an Jugendslang und schreckliche Sätze wie »Ey, guck mal, voll krass der Schlitten« oder sowas. Zu Martin Mosebach passt sowas nicht. Bei ihm heißt einfach der Romanheld krass, Ralf krass. Und krass ist er auch. Selten waren die Namen bei Mosebach sprechender als in diesem neuen Roman. Ralf krass lässt es krachen. Sein Vermögen scheint unerschöpflich. Sein Auftritt ist pompös. Er reist durch Italien, begleitet von einem Gefolge von Geschäftsfreunden, Ärzten, jeweils mit Frauen oder Geliebten. Pures Klischee einer Zeit des wirtschaftlichen Liberalismus. Der Roman spielt 1988. Und wenn Ralf Krass einen Mitarbeiter beauftragt, dann verleiht er ihm
die Vollmacht eines Allmächtigen.
Aber diese Vollmacht bekommt ein ewig Zaudernder. Einer der Chronisten der Krass'schen Heldentaten, das ist sein Mitarbeiter Matthias Jüngel. Faktotum nennt man sowas. Er bucht Konzerte, Restaurants und sucht für seinen Herrn nach einer klassischen italienischen Villa. Er bucht statt eines Konzerts für die ganze Reisegruppe einen Abend mit einem Zauberer namens Reno. Dessen Zahlentrick lässt alle verblüfft zurück. Kann Harry Reno tatsächlich eine achtstellige Nummer erraten? Der meint lapidar.
Alles, was Sie an natürlichen Lösungen konstruieren sollten, ist erheblich komplizierter und unwahrscheinlicher, als einfach anzuerkennen, dass hier etwas Unerklärliches passiert ist. Ich möchte mich noch für die Mitarbeit bedanken. Wir sind schließlich stets höflich zu den Damen. Und er trat heran, goss aus einer Kanne Wasser in die Vase und sieht da, ein Blumenstrauß stieg daraus hervor. Der Applaus war beträchtlich.
Der Trick funktioniert, aber Ralf Krass setzt einen drauf. Liedewine Schonemaker, so heißt die Gehilfin des Zauberers. Sehr unabhängig, sehr schlau, mäßig hübsch, typisches Beuteschema. Krass spannt dem Zauberer die Gehilfin aus oder, nein, noch viel peinlicher für den Zauberer. Krass lässt Jüngel die Gehilfin des Zauberers mit viel Geld ausspannen, will sie aber dann ausdrücklich nur ins Gefolge aufnehmen, zur Geliebten will er sie gar nicht. Allegro imbarazzante ist dieser erste Teil von Martin Mosebachs neuem Roman überschrieben. Das heißt munteres, aber eben peinliches Musikstück. Ihm folgt dann ein nachdenkliches Andante, da reist das gereifte Faktotum, von seiner Verlobten verlassen und von Ralf Krass gekündigt, durch das Niemandsland von Frankreich. Und anschließend kommt der Trauermarsch in den Marktvierteln von Kairo, Niedergang des einen oder anderen Helden. Martin Mosebach ist ein spektakulär guter Erzähler. Das gilt für die Landschaftsbeschreibungen, aber auch fürs Personal. Es leben in diesem Buch auch die 80er Jahre als Jahrzehnt einer ungebrochenen, aber längst schal gewordenen Männlichkeit. Mosebach hatte in vielen seiner Romane große Frauenfiguren. Manchmal konnte man ihn geradezu für einen ironisch gebrochenen Gustave Flaubert halten. Dieses Mal aber sind die Frauen noch stärker als früher. Die Männer leben in Kulissen, die von Frauen errichtet werden. Ralf Krass ist verheiratet, doch die längst enttäuschte Ehefrau hält als eine Art grauer Eminenz die Fäden irgendwie weiter in der Hand und sie weiß einfach alles von Ralf Krass. Und Liedewine Schonemaker wandert sowieso traumwandlerisch sicher durch den Roman.
Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn auf die Wangen. Er hatte sich nicht verrechnet, sie war mehr als großzügig, sie war souverän.
Natürlich ist vieles in diesem Roman, wie immer bei Mosebach, religiös grundiert. Ralf Krass hat was von einem seltsamen Heiligen. Sein Gefolge ist sowas wie ein Jüngerkreis. Er gibt und er nimmt die verfallene Grandezza der süditalienischen Landschaft. Das ist die Kulisse, vor der er seinen Glanz am besten entfalten kann. Irgendwann merkt der Leser, dass der Held ein ziemlicher Hochstapler ist. Zauberkräfte hat er sicher nicht, sein Vermögen hat er mit Waffen, Rohstoffen und Öl gemacht. Der Aufstieg schien märchenhaft, aber es war kein Märchen, es war Trickserei. Am Ende bleibt nur noch ein
Verrücktmacher, der davon gelebt hat, andere Leute verrückt zu machen, indem er sie mit seiner Verrücktheit angesteckt hat.
Der Roman ist multiperspektivisch, oft aus der Sicht Jüngels geschrieben, in Form von Faxen an die Verlobte oder als Tagebuch. Man erfährt dadurch, wann die Geschichte spielt. Ein Teil zum Beispiel im wichtigen November 1989 während des Mauerfalls. Die Reise nach Ägypten 2008 pünktlich zur Weltfinanzkrise. Diese zentralen Daten der jüngeren Zeitgeschichte spielen keine Rolle in der Handlung, für das Verständnis des Buchs aber sehr wohl. Denn die Welt aller Beteiligten verändert sich, aber was sich nicht ändert, sind menschliche Großmannssucht, falsche Heldenverehrung. Und die entfalten sich auf der Weltbühne genauso wie in der großartigen Mittelmeerlandschaft. Mitten im Chaos der Moderne appellieren die Hauptfiguren an alte Träume.
Jüngel warf das Stichwort die Verzauberung der Welt ein oder gar Wiederverzauberung, vermutlich wegen der Autohupen.
Der neue Roman von Martin Mosebach verbreitet etwas von diesem Zauber, mitten in einer Zeit, die pandemiebedingt von der Nachrichtenlage hypnotisiert scheint. Dieser Autor kann einfach alles, es ist beeindruckend. Landschaftsbeschreibungen, Personenschilderungen, Satire und burleske Szenen. Immer mit einer leichten, unerschrockenen Höflichkeit. Mosebach ist im Schreiben ein Musterbeispiel für eine freundliche soziale Distanz. Und danach suchen wir doch gerade alle.
Krass von Martin Mosebach erscheint im Rowohlt Verlag. Und übrigens, Martin Mosebach war im SWR 2 Lesenswert Magazin im Fernsehen zu Gast. Schauen Sie mal in die Mediathek. Und am kommenden Dienstag trifft Alexander Wasner Martin Mosebach im Lesenswert Gespräch. Um 22.05 Uhr geht es los hier auf SWR 2.
London in the spring makes me feel so lucky I'm alive. I've got love to give, I've got my whole life to live. Walking through the park, sunshine pours like honey through the trees. I believe I'm coming home. Well, some people tell me I've better things to do, more productive ways that I could spend my time. But I'm not sure I agree. It often seems to me we spend our lives talking foolish and running blind. And we forget how to enjoy the simple things, like walking through London in the spring. Spring, see St. Paul's Cathedral like a man of high society, calmly sitting quietly, and you watch the River Thames weaving like a needle through the town, all the way down to the sea. Well, some people tell me the best is far behind us. It's hopeless to be hopeful anymore. But I'm not sure I agree. I am hoping love will find us and gently guide our vessel to the shore, where there'll be no need for beggars or kings, all equal to share London in the spring.
Das Lesenswert-Magazin ist hier und jetzt möchte ich Ihnen von einem spannenden Projekt erzählen, ein Lyrikprojekt für alle. Heute schreibe ich Gedichte. Das ist eine Plattform im Netz, auf der Menschen wie Sie und ich mit einem Formular Gedichte einschicken können. Die beiden Projektmacherinnen, mit denen ich gleich spreche, die wählen dann aus den Einsendungen aus und bringen sie zum einen auf Instagram in die Welt, aber sie drucken sie auch auf Plakate, ganz analog, klassisch, und hängen dann die Lyrik auf den Straßen für alle lesbar. Die Idee dahinter erklären aber die Macherinnen lieber selbst. Und das sind zum einen die Projektmanagerin Katharina Zaun.
Hallo, guten Tag.
Und die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer. Sie ist aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Frau Bauer.
Hallo, Frau Hübner.
Frau Zaun, Gedichte auf Plakaten auf den Straßen. Wer darf da eigentlich mitschreiben? Darf da wirklich jeder mitmachen?
Ja, letztendlich darf jeder mitmachen und das wollen wir auch. Das Projekt ist ja auch so gestartet, dass wir gesagt haben, durch die Pandemie sind eben unsere Theater und die ganzen Kulturstätten geschlossen. Und der Zugang zur Kultur ist eben, ja, wird eben gerade verwehrt. Deswegen wollen wir, dass so viele Menschen wie möglich erreicht werden und eben auch mitmachen können. Das ist egal, welcher Beruf. Wir haben natürlich auch viele Prominente und Künstler am Anfang angeschrieben. Das kam eben durch Jasnas Beruf. Aber mittlerweile haben wir eine sehr große Vielfalt und wir wollen eben auch zeigen, wie vielfältig Deutschland dann eben auch ist.
Frau Bauer, wie ist denn das Projekt entstanden? Ist das so eine Art Pandemieprojekt? Haben Sie das gestartet, damit wir alle zumindest beim Spazierengehen so ein bisschen auf andere Gedanken kommen, anstatt zum Beispiel ins Theater oder Kino zu gehen?
Ja, naja, es ist, wie Katharina eben schon gesagt hat, uns wurde ja sozusagen die Kultur verwehrt durch diese Pandemie, da einfach alles zugemacht hat und ja jetzt auch fast ein Jahr später immer noch zu ist. Und ganz ehrlich gesagt muss ich da ein bisschen zugeben, dass die Idee natürlich von Frau Zorn kam und nicht von mir. Und dass Katharina da eines Nachts drauf gekommen ist, das kann sie vielleicht gleich selber nochmal erzählen.
Dann stelle ich die Frage Frau Zorn. Aber, Frau Zorn, wie sind Sie da nachts drauf gekommen?
Genau.
Entschuldigung, Frau Bauer. Frau Zorn, wie sind Sie da nachts drauf gekommen?
Ja, also ich habe meiner 3-jährigen Tochter wie immer abends vorgelesen und irgendwann war ich fertig mit den Kinderbüchern und habe mir ein Buch gegriffen von Thomas Brasch, ein Gedichtband, und habe einfach mal drauf losgelesen, und das war eben ganz am Anfang von dieser verrückten Pandemiezeit. Die Kleine ist dann tatsächlich eingeschlafen, ich habe weitergelesen und bin dann selber wieder zum Schreiben gekommen, was ich als Hobby immer so gemacht habe. Und ja, so am nächsten Tag dachte ich, das muss doch mal, eigentlich wäre es schön, wenn man das nicht als Beruf professionell macht, sondern man kann auch mal seine eigenen Gedanken einfach mal, ja, nicht nur aufschreiben, sondern vielleicht auch veröffentlichen. Und das wollte ich jetzt nicht professionell in einem Verlag, sondern einfach mal auf der Straße, so dass man eben, wie Sie schon richtigerweise gesagt haben, aus dem Alltag entführt wird und mal kurz innehält, mal kurz stehen bleibt und einfach von seinen Mitmenschen, mit denen man ja auch momentan eigentlich kaum mehr Kontakt haben darf, ja, dass man halt einfach sieht, okay, da ist noch jemand, so eine Art Lebenszeichen, und da bewegt sich ganz viel, auch wenn wir uns gerade nicht sehen.
Dann jetzt aber die Frage an Frau Bauer. Dann bringen Sie die Einsendungen auf Plakaten auf die Straße. Wo kann man denn die Gedichte schon überall lesen?
Also momentan immer noch nur in Frankfurt und in Berlin leider. Und wir sind jetzt aber ein eingetragener Verein und kümmern uns um Förderung und versuchen natürlich, diese Flächen noch ein bisschen weiter zu vermehren. Das wäre natürlich schon ein Ziel, dass da noch weiter dran zu bleiben und es auch in andere Städte zu bringen. Und genau.
Und wie ist die Resonanz? Also mich würde auch interessieren, was sind das eigentlich für Gedichte, die Sie da geschickt bekommen haben? So ein Gedicht, das ist ja auch eigentlich eine hohe Kunst. Das kriegt ja auch nicht jeder so schnell hin aus dem Stegreif.
Es ist wirklich von allem alles dabei. Wir haben inzwischen, ich weiß nicht, über 500 Texte, glaube ich, geschickt bekommen oder sogar noch mehr aus der Bevölkerung. Über unsere Homepage kann man eben uns über ein Formular seine Texte einreichen. Und das wirklich, da schreiben Leute über ihre vergangenen Lieben, über Politik, über die Kultur in Deutschland, über alles. Also es ist irgendwie alles dabei und es ist sehr schön, verschiedene Meinungen auch manchmal zum gleichen Thema von verschiedenen Leuten zu hören, finde ich.
Würden Sie uns vielleicht hier im Lesenswert-Magazin noch so ein kleines Beispiel vortragen? Vielleicht
ja,
was man bald auf einem Plakat finden kann.
Vielleicht eins hier. eins der letzten. Vielleicht kann ich eins vorlesen von einer Aktivistin, die für die Black Lives Matter Community arbeitet, Charlotte Zimiro. Die hat ein sehr schönes Gedicht geschrieben, was ich jetzt gerne vortragen könnte.
Mhm.
Ja. Privileg des Seins. Einfach sein. Ein Privileg. Wie fühlt sich das an? Einfach zu sein. Schwarz sein. Bin ich es wert, für dich Mensch zu sein? Mein Sein definiert durch mein Schwarzsein. Schwarz sein, Mensch sein. Ein Widerspruch. Für euch. Ich will sein. Schwarz sein. Ohne mein Menschsein unter Beweis stellen zu müssen. Sein. Ich will einfach Mensch sein dürfen. Von Charlotte und Zimiro.
Danke, Frau Bauer. Jetzt haben wir noch einen kleinen Eindruck bekommen. Und erstmal herzlichen Dank an die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Projektmanagerin Katharina Zorn. Mit beiden habe ich gesprochen über ihr Projekt. Heute schreibe ich Gedichte. Danke Ihnen beiden für das Gespräch.
Danke auch.
Dank Ihnen.
Tschüss.
Und wenn es Sie jetzt in den Fingern juckt und Sie vielleicht auch ein Gedicht in der Schublade haben, was Sie gerne mal am Straßenrand entdecken würden, wenn Sie auf diese Art und Weise mit Ihren Mitmenschen ins Gespräch kommen wollen, dann schauen Sie mal auf www.heuteschreibeich.de vorbei. Das ist die Plattform hinter diesem schönen Lyrikprojekt.
You're sad and scared, and you can't find your way. Overwhelmed, underprepared, I have no words to say. So many friends in so many places, so many young and beautiful faces, but none of them hurt, none of them hurt. I know you're sick and tired of long and winding roads, places to be and people to see, but never sure of where to go. So many ways and so many choices, so many sweet and soothing voices. None of them hurt, no, none of them hurt. Nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart, a heart. Don't try to love again too soon, you're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart. Trying to find what you've lost, don't know where to turn. Single mind, double crossed, with all your bridges burned. So many roads and so many plans, so many warm and loving hands, but none of them hurt, no, none of them hurt. For nothing aches like a broken heart, lying awake in a lonely dark.
Monika Helfers Roman Die Bagage war ein Bestseller. Ich habe es auch sehr gerne gelesen. Monika Helfer erzählt darin von ihrer Mutter und ihrem Leben am Rande eines kleinen Dorfes in ärmlichen Verhältnissen mit den lästernen, lüsternen Nachbarn. Und jetzt, nach der Mutter, widmet Monika Helfer sich literarisch ihrem Vater. Ihr neues Buch heißt schlicht Vati, ist wieder ein Erinnerungsbuch, wieder auch eher schmal und wieder sehr gelungen. findet SWR2-Literaturkritiker Carsten Otte.
Schon in den ersten Sätzen, die so harmlos daherkommen, zeigt sich das Drama der Titelfigur.
Wir sagten Fati. Er wollte es so. Er meinte, es klinge modern.
Doch modern ist dieser Vater nicht. Josef Helfer wirkt auf seine Kinder wie ein Mensch, der auf seltsame Weise aus der Zeit gefallen scheint. Als der Vater alt und grau ist, treffen sich die Töchter Renate und Monika mit ihm in Berlin. Spätabends landen sie in einem schwulen Lokal, weil alle anderen Restaurants schon geschlossen haben. Und dort blüht der Mann plötzlich auf, wird von anderen Gästen zum Schnaps eingeladen, die den erstaunten Kindern zu verstehen geben, der Vater sei in Wahrheit ein bunter Mann.
Um meine Schwester und mich kümmerte er sich nicht mehr. Wir hörten ihn reden in einem Ton, den wir an ihm nicht kannten. Laut und deutlich. Sonst murmelte er so vor sich hin. Oft musste man nachfragen. Einer von den Männern kam an unseren Tisch und sagte, »Setzt euch doch zu uns. Euer Vater ist ein guter, ein wirklich guter. Wir mögen ihn gern.«
Monika Helfer ist eine Wahrheitssucherin, eine sensible Erzählerin der eigenen Familiengeschichte, die aber auch deutlich werden kann, wenn es um Widersprüche und Lebenslügen geht. Das hat die Schriftstellerin auch schon im Vorgängerbuch »Die Bagage« gezeigt, in dem die Herkunft der Mutter im Mittelpunkt steht. Die wuchs am Rande eines Dorfes in ärmsten Verhältnissen auf, in wirren Weltkriegszeiten verspottet und bedrängt von den Mächtigen der bigotten Provinzgemeinde. Auch der Vater war von den Umbrüchen seiner Zeit gebeutelt. Er wurde als Soldat nach Russland geschickt und nach schlimmen Erfrierungen im Kriegswinter musste ihm der Unterschenkel amputiert werden. Im Lazarett lernte Josef Helfer die resolute Grete kennen. Er war wohl angetan von ihr, blieb aber so scheu, dass sie ihm schließlich einen Heiratsantrag machte. Grete wusste nur wenig über den künftigen Gatten, der vermutlich aus Scham nicht viel über seine Familie preisgeben wollte.
Unser Vater hatte unsere Mutter angelogen. Er hatte ihr erzählt, er habe niemanden. Seine Eltern seien schon gestorben, als er ein Kind war. Keine Verwandten und so weiter. Eine andere Herkunft hatte er ihr ausgemalt. Eigentlich sich selbst ausgemalt. Keine reichen Leute, natürlich nicht, aber auch nicht so erbärmlich arme.
Josef möchte partout jemand sein, der in die neue Zeit hineinpasst. Und tatsächlich bekommt er trotz Behinderung eine passable Stelle, wird Verwalter in einem Erholungsheim für Kriegsopfer auf einem Hochplateau namens Chengla. Für die Kinder ist das Landleben paradiesisch, selbst wenn der Vater ein strenges und eigenwilliges Regiment führt, zu dem es auch gehört, manche Gäste länger zu beherbergen als erlaubt. Etwa den kriegsversehrten Sohn eines Tübinger Professors, der dem Heim aus Dankbarkeit seine Bibliothek vermacht. Für Josef sind die Bücher, für die sich sonst niemand interessiert, ein großer Schatz. Als sich andeutet, das Heim werde möglicherweise in ein Hotel verwandelt, schafft er die wertvollen Lederfolianten zur Seite. Monika Helfer hat ihren Vater als fanatischen Buchsammler erlebt, der auch als Beamter nicht vor Betrug zurückschreckte, nur um an eine schön editierte Sonderausgabe heranzukommen.
Dass unser Vater in seiner Büchersucht rücksichtslos sein konnte, das wusste ich allerdings. Als er beim Finanzamt arbeitete und in seiner Freizeit für schwarzes Geld Steuererklärungen frisierte, gab er dieses Geld ausschließlich für Bücher aus. Damit rechtfertigte er vor sich selbst die Illoyalität gegenüber seinem Arbeitgeber.
Geld für neue Schuhe wurde in dieser Familie nur ungern ausgegeben, selbst wenn die Löcher der alten Stiefel groß waren und die Tochter mit nassen Füßen herumlief. Ein schlechtes Gewissen hatte der Vater offenbar nicht. Was sind schon nasse Füße gegen ein amputiertes Bein, heißt es in dem so bedrückenden wie berührenden Erinnerungsbuch, das einerseits den frühen Tod der Mutter und den Zerfall einer Familie erzählt und sich andererseits zu einem Porträt der Nachkriegsgeneration entwickelt. Denn das unverschämte Verhalten des Vaters ist kein Einzelfall. Monika Helfer ist einem Epochenproblem auf der Spur, nämlich der Egomanie von Männern, die der Krieg zum Krüppel machte und die ihre Rücksichtslosigkeit mit dem Verweis auf eigene Qualen entschuldigen. Ja, alles ist gut geworden, sagt die Erzählerin. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden. Wie schon die Bagage ist auch Fati keine voyeuristische Nabelschau, sondern gelungene Literatur, in der das Schreiben, das auf Erinnerung setzt, immer auch kritisch beäugt wird. Helfers Prosa lebt zwar von guten und schrecklichen Erlebnissen, von lustigen und aberwitzigen Familiengeschichten, aber all das wird nur interessant, weil die Autorin die Geschichte ihres Vaters angemessen verdichtet. Sie nutzt Leerstellen als Spannungsmomente und stellt Fragen, die uns alle angehen. Was wissen wir überhaupt über die Menschen, die uns aufwachsen sehen? Und was können wir aus den Fehlern der vorangehenden Generationen lernen?
Carsten Otte hat Monika Helfers neues Buch Fati vorgestellt. Morgen kommt es raus im Hansa Verlag. Und damit endet das Lesenswert-Magazin für heute. Alle Infos zu den Büchern dieser Sendung finden Sie auf swr2.de. Und gleich nach den Nachrichten kommt dann hier das Hörspiel. Ich sage Tschüss. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.